Servus.
Wir sind das Austrian True Crime Duo. Ich bin die Marina.
Ich bin die Tammy und willkommen zurück nach unserer Sommerpause.
Wir existieren noch. Yay.
Ein Hoch auf uns. Ein Hoch auf euch, dass ihr durchgehalten habt.
Ja, und das hat gleich richtig geil gestartet. Wir voll hyped. Ja, Mann, erste Episode nach Sommerpause. Wir freuen uns voll. Keine Ahnung, reden noch voll viel so am Anfang, bevor Tammy ihren Fall beginnt. Und irgendwie so Viertelstunde im Aufnehmen oder 20 Minuten, keine Ahnung, wie lange wir aufgenommen haben. Auf einmal hängt sich mein Laptop auf. Und es geht einfach gar nichts mehr. Und ich nur so, oi, da.
Ja, nicht nur, Marina, you there.
Und ich nur so, nein, ja. Wo bin ich? Ich war irgendwo, keine Ahnung, wo ich war, aber ich war nicht da, wo ich sein sollte.
Nope.
Aber es ist okay. Ich höre Tammy sowieso gerne beim Reden zu, also wir machen das den Anfang jetzt einfach nochmal.
Ja.
Kurze Recap von dem, was wir geredet haben. Wir haben eigentlich nur über unsere Zeit geredet, in dem Monat, wo wir nicht da waren, Urlaub wiederfinden, ins alltägliche Leben. Ich habe heute meinen zweiten Arbeitstag gehabt, Tammy hatte heute ihren ersten. Apropos, es ist zwar ein bisschen verspätet, aber Happy Birthday, Tammy!
Thank you so much!
Das liebe Tammy Girl hatte gestern, also wenn ihr das hört, also wenn die Episode rauskommt, vorgestern, also am 30. am Montag, hat sie Geburtstag.
Yes.
Vierteljahrhundert, die alte Schachtel.
Ja, wirklich. Ganz schlimm.
Aber ja, ich meine, wir haben uns eh gestern gesehen, aber trotzdem nochmal alles Gute.
Dankeschön. Ja, ich war gestern sehr überrascht.
Ja, es war eine kleine Überraschungsparty.
Ich habe es nicht erwartet und ich gehe in mein Lieblingslokal und auf einmal sehe ich die Marina. Und dann sehe ich noch andere Freundinnen und ich habe so zum Platzen angefangen.
Aber
ich war
schön,
emotional sehr. Ja, es war
aber
eine
das
sehr
bist
schöne
du immer.
Ich habe mich sehr gefreut. Ja.
Das ist jetzt nichts Neues. Nein, aber es war schön, dich so glücklich zu sehen und es hat mir
Thank
sehr viel
you.
Freude bereitet, dass es dir Freude bereitet hat.
Thank
und
you.
Ja, also. Über Tammys Geburtstag haben wir zwar bei der ersten Aufnahme nicht geredet, warum auch immer, aber wir haben halt einfach nur so ein bisschen geplaudert und ich würde sagen, wir diven eigentlich gleich straight into the case, weil ich habe jetzt den Anfang schon gehört und das ist ziemlich verstörend. Und was wir auch nicht gemacht haben in der ersten Aufnahme,
ja, jetzt fällt es mir auch gerade
ja.
auf. Jetzt fällt es mir auch gerade
und es ist voll wichtig hier nach der Sommerpause, es sind ja doch einige neue Zuhörer dazugekommen, oder was ist Zuhörer, auf jeden Fall Follower auf Instagram sind dazugekommen. Wir werden auch morgen wieder damit beginnen. Ich habe gesehen, wir haben ein paar Nachrichten bekommen, da wieder ein bisschen zu antworten. Wie gesagt, wir waren das Monat halt einfach ein bisschen so layback, chill. Sommer genießen. Ich meine, die Temperaturen schreien gerade eh alles andere als Sommer und ich wünsche mir den Sommer eigentlich jetzt schon zurück.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich auch.
Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sagen werde.
Ja, ich auch nicht. Von uns beiden nicht.
Ja, ich weiß nicht, was dieses Jahr anders ist. Ich meine, ich weiß viele Dinge, die anders sind. Das Leben ist einfach besser dieses Jahr, irgendwie generell, im Gegensatz zu der Zeit vor einem Jahr, ich schwör's euch. Aber trotzdem, ich bin voll noch im Sommerfeeling drin und ich bin überhaupt nicht ready, dass es kalt ist. Ich bin heute aufgewacht in der Früh, also wenn wir jetzt schon ein bisschen plaudern, ich bin heute aufgewacht in der Früh und mir war richtig kalt. Und ich bin so, kennst du das, wenn du dann so zitternd zur Kaffeemaschine gehst und du bist einfach nur urangepisst, weil dir einfach urkalt ist?
Ja.
Ja, das war heute bei mir und da habe ich schon gewusst, mein Tag wird scheiße.
Oh nein.
Aber naja.
Aber du bist jetzt gut drauf, wir nehmen auf, Marina.
Ja, Klappe die zweite.
Wir haben seit über einem Monat nicht aufgenommen, das ist schon ganz komisch. Wir vergessen die Hälfte, Computer stürzt ab.
Ja, wir sind wieder voll die Amateure.
War wirklich.
Aber für alle, die uns gerade zum ersten Mal hören und sich denken, what the fuck, was sind das für Zwergsteuze?
Was geht mit euch?
Ja, genau. nett, dass ihr fragt. Wir sind das Austrian True Crime Duo.
Eigentlich hat niemand gefragt, aber egal.
In meinem Kopf rufen gerade alle, what the fuck, wer seid ihr? Und ich so, wait a second. wir sind ein österreichischer Crew-Tribe.
Crew-Tribe. Schon gut an.
Wir sind ein österreichischer True Crime Podcast, erstellt von zwei Freundinnen, die wir zwei sind. Hier, hi, Marina.
Hi.
Und wir behandeln auf unserem Podcast. Ja, nein, weißt du was? Wir behandeln auf unserem Podcast. Behandeln wir österreichische Kriminalfälle. Humorvoll, zwanglos und ja, das ist unser erster Arbeitstag heute wieder quasi als Podcaster, also wir dürfen hier ein bisschen, ja.
Außerdem müsst ihr zugeben, dass ihr uns vermisst habt,
somit
ich will jetzt einfach mitlachen, genießt das meine Kinder.
Genau, so ist es, ich gebe der Tammy recht, das was die Tammy sagt.
Ja, genau, das was die Tammy sagt.
Okay, ich übergebe jetzt hiermit das Mikrofon der Tammy und ich bin leise. Okay, ciao.
Okay, tschüss. Okay, ernstes Thema. Und zwar, warte mal. Ich schwöre, die Lilly geht so lustig. Ich beobachte mal gerade meine Katze. Meine Katze geht nämlich immer, wenn ich im Wohnzimmer bin, zum Schlafzimmer und mahnt die Tür an, obwohl keiner drinnen ist. Und dann springt sie auf die Türklinke und dann ist sie laut. Aber ich glaube, sie macht jetzt nichts. Ich glaube, okay. Sie sitzt einfach nur in einer Ecke im Vorzimmer. Okay, das war natürlich nicht das ernste Thema. Das ernste Thema, was ich jetzt gerade ansprechen wollte, war, dass es heute um Kindesmisshandlung geht und schwere Vernachlässigung. Also wenn das jemand nicht hören kann, dann tut es mir sehr leid, dass es gleich das erste Episode nach unserer Sommerpause ist. But it is what it is. Und ja, also wenn ihr das nicht hören könnt, dann bitte nächste Woche wieder einschalten. Danke! Und zwar reden wir heute, oder ich rede heute, ich erzähle dir, ich erzähle euch, über den Fall von der Martina König. Wir haben den 24. Mai 2004. Es geht ein Anruf bei der Rettung ein, dran ist die Mutter von der Martina, das ist die Gertrude König, und sie sagt den folgenden Satz: Ich glaube, meiner Tochter Martina geht es nicht gut. Daraufhin fahren die Sanitäter und ein Arzt zu dem Haus von der Gertrude, und dort konnten sie dann nur mal den Tod von der 17-jährigen Martina feststellen und alarmierten aufgrund des Auffindens der Leiche, aufgrund des Zustandes der Leiche, die Polizei. Die Polizei traf dann ein. Was sie vorfanden, war zuerst mal ein verwahrlostes Einfamilienhaus im oberösterreichischen Wolfram. Die Mutter wirkt verwirrt und nicht wirklich anwesend, und sie hat dann die Kriminalbeamten zu einem Bett geführt, wo dann die stark verweste Leiche des Mädchens lag.
Also nur ganz kurz, um zu wiederholen, was ich in der ersten Aufnahme gesagt habe, ich finde das so gestört, dass sie anruft bei der Polizei und meint, oder, ja, bei der Polizei hat sie angerufen, gell?
Ja, bei der Rettung hat sie angerufen.
Bei der Rettung, dass sie bei der Rettung anruft und meint, ich glaube, meiner Tochter geht es nicht so gut. Und dann kommen die Dudes dahin und dann ist sie halt offensichtlich einfach schon stark verwest und einfach verstorben.
Ja.
So, what the fuck?
Es ist wirklich einfach, es ist sehr krank, der Fall. Es ist wirklich sehr schlimm. Und ich beschreibe jetzt kurz, was die Ermittler erzählt haben, damit ihr halt wisst, wie man sich das ungefähr vorstellen kann. Sie haben also geschrieben, sie haben einen ausgemergelten, geschlechtslos scheinenden Leib, ein Skelett umgeben von einer dünnen, mit Geschwüren übersäten Haut gefunden, ein Gesicht, dessen Züge kein Alter verrieten, aber unendliches Leid. Und es wurde dann noch eine Obduktion durchgeführt und dann wurde das Leid von der Martina noch deutlicher. Weil es war so, dass sie beim, also zum Zeitpunkt ihres Todes war sie 1,61 Meter groß und wog 30 Kilogramm.
Wahnsinn.
Im Befund des Gerichtsmediziners war dann noch, also wurde festgehalten, dass das Mädchen an einem langsamen, grauenhaften Tod starb. Vermutlich hat sie über Monate kaum feste Nahrung zu sich genommen und in den letzten 2 Wochen seines Lebens wahrscheinlich nicht mehr Flüssigkeit. Die dadurch entstandene Unterversorgung hat dann zu einem schleichenden Kreislaufversagen bzw. auch Organversagen geführt. Und Martina soll sich ein paar Tage lang in so einer Art Dämmerzustand befunden haben, bis es dann, also bis es dann dazu kam, dass die Organe aufgehört haben zu arbeiten und es dann zum Tod kam.
Das ist so traurig.
Ja, eh. Es vor allem, wenn, also ich erzähle euch jetzt, was, wie diese Familie davor war und wo das Ganze einfach dann hingeführt hat. Ich denke mir, wie kann sich ein Mensch oder wie kann, also was genau kann das dann so auslösen, dass dann alles so extrem, also zu so einer Tragödie wird. Also ich kann mir das bei Gott nicht vorstellen. Und ich erzähle es euch jetzt einmal.
Ja. Yeah.
Also eben wer die Martina war, wer ihre Eltern waren. Die Martina wurde im Juli 1986 geboren. Ihre Familie, also ihr Vater, der Franz, ihre Mutter, die Gertrude, ihre 2 jüngeren Brüder und ihre 2 älteren Brüder galten in ihrer Ortschaft als die Traumfamilie. Die Eltern wirkten glücklich und die Kinder eigentlich gut behütet. Hat gewirkt, als wären sie gut erzogen, als würde es ihnen gut gehen und alles. Finanziell gab es keine Probleme. Der Vater, der war ein Manager und die Mutter war eine ehemalige Buchhalterin. Und durch den guten Verdienst von dem Vater war es so, dass sie, dass die Mutter daheim bleiben konnte und dass sie dann schon, also dass sie das machen konnte, was sie sich schon immer gewünscht hat, und zwar sich voll und ganz auf die Erziehung ihrer Kinder zu fokussieren. Ehemalige Nachbarn haben berichtet, dass die Familie eigentlich eine lange Zeit lang eher gesellig waren. Sie haben oft Grillabende gemacht oder so Grillfeste und oft haben dann noch so Spielnachmittage bei ihnen stattgefunden. Und die Kinder haben mal alle möglichen Sachen bekommen, von Süßigkeiten, Pommes und Cola, Fanta, Würstchen, alles Mögliche, alles, was Kinder so haben können, was sich Kinder so wünschen. Und bis zu dem Zeitpunkt wirkte halt eigentlich alles sehr glücklich. Wie gesagt, den Kindern ging es gut, den Eltern ging es gut, finanziell hat alles gepasst, hat nach außen alles wirklich, wirklich gut gewirkt. Aber so Mitte der 1990er Jahre hat sich dann alles geändert, weil es war dann so, dass sich die Gertrude extrem schnell geändert hat, weil zuerst hat sie mal angefangen, sich selber zu vernachlässigen, dann hat sie angefangen, das Haus zu vernachlässigen und sie verbrachte dann ihre Zeit hauptsächlich damit, so pseudowissenschaftliche Bücher zu lesen, und diese Inhalte, diese Bücher, hat sie dann übernommen und in die Realität umgesetzt.
Oh, arg, wie schnell sich aber ein Mensch einfach so ändern kann.
Vor allem so, also so drastisch und dann auch noch so schlimm, weil es war bei ihr so, dass es anfangs halt nur so war, dass sie gesagt hat, passt, sie isst halt kein Fleisch mehr, weil sie sagt, das tut ihrem Körper nicht gut und sie würde davon krank werden. Dann hat sie gemeint, dass diese Amalgamplomben Schäden im Körper verursachen würden, und das ist dann so weit gegangen, dass sie, weil sie eben diese Amalgamplomben in ihren Zähnen hatte, dass sie dachte, dass sie schon in der Schwangerschaft ihre Kinder damit vergiftet hat.
Oh Gott.
Das Leben für den Franz, also für den Vater, wurde dann immer schlimmer und er hat dann auch berichtet, es wurde immer mehr zur Hölle in diesem Haus. Er ist 1997 ist er dann aus dem Haus ausgezogen und 2001 wurde die Ehe zwischen den beiden dann offiziell geschieden. Der älteste Sohn, der war damals 19 Jahre alt, der blieb auf eigenen Wunsch bei seinem Vater und die Mutter bekam dann das Sorgerecht für ihre anderen 4 minderjährigen Kinder. Die Martina war zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt und ihre Brüder waren 6, 13 und 15 Jahre alt. Der Vater hat eine Besuchserlaubnis bekommen, aber die konnte er nicht wirklich, also die konnte er nicht in, wie heißt es jetzt?
Er konnte dem nicht nachgehen.
Also, ich weiß gerade nicht den Fachbegriff dafür, aber er konnte, genau, konnte dem nicht nachgehen, weil die Gertrude hat dann immer weiter Besitz von den Kindern übernommen und sie hat nicht gewollt, also beziehungsweise hat eher verboten, dass der Vater Kontakt zu den Kindern hat und somit ist der Einfluss von ihm auf die Kinder komplett verloren gegangen und sie haben dann letztendlich die Ansichten von der Mutter, weil, wie gesagt, das ist halt, wie ich in der vorigen Aufnahme gesagt habe, wenn mir meine Mutter was sagt mit dem Alter, wenn ich minderjährig bin, wenn ich 6, 7, 8, wenn ich 15 bin, keine Ahnung, wenn meine Mama mir was sagt, dann glaube ich ihr das halt, weil eine Mutter ist eine Bezugsperson, also eine Bezugsperson, eine Mutter ist eine Vertrauensperson.
Eben, und du schaust im Normalfall eigentlich auch zu deiner Mutter hoch und du denkst dir, boah, die will ja nur Gutes für mich und die Mama weiß halt alles so in dem Sinn.
Ja, genau, ja. Genau. Und es war halt dann leider Gottes so, dass die Kinder komplett die Ansichten von der Mutter übernommen haben und dass der Vater, dadurch, dass er sie nicht gesehen hat, dann nicht wusste, in welchem Ausmaß das dann war und wie radikal das dann eigentlich dann bergab gegangen ist. Die Gertrude hat sich mit ihren Kindern komplett abgeschottet von der Außenwelt. Sie hat ständig irgendwelche neuen Vergiftungen vermutet, also bei sich selber und bei ihren Kindern. Und sie hat ihre Kinder davon überzeugt, dass diese Befehle, die sie den Kindern geben würde, dass die von Gott kommen würden. Und dass wenn diese Befehle nicht befolgt werden, dass sie selber sterben würde und im Zuge dann auch die Kinder. Über Wochen mussten Martina und ihre Geschwister 7 Liter Wasser am Tag trinken, um sich zu reinigen.
Jesus!
Und nur mal so zur Info, du kannst vom Wasser eine fucking Wasservergiftung bekommen, wenn du zu viel trinkst.
Ja, das ist, was das ich ist nicht viel wusste, zu viel. Oh ja, das wusste ich sogar.
Zu viel Wasser, ja, das war so, ich wusste nicht, dass man eine Wasservergiftung haben kann. Ich wusste, dass wenn du zu viel Wasser trinkst, dass es wirklich ungesund ist. Weil ich habe das gegoogelt und es ist bei 5, 7 oder bei 10 Liter am Tag können zu erheblichen Schäden führen, bis hin zum Tod. Weil durch diese große Menge an Flüssigkeit im Körper steigt auch der Wassergehalt im Blut und das Blut wird dann dünner. Und das wiederum zieht dann ein Abfallen des Salzgehaltes im Blut nach sich und dann kann es halt zu Nebenwirkungen kommen wie Muskelschwäche, Desorientierung, epileptische Anfälle und Herzversagen. Und wenn du dir jetzt denkst, diese Kinder haben über Wochen hinweg jeden Tag 7 Liter Wasser am Tag getrunken. 7 Liter Wasser. 4 kleine Kinder.
Das ist so gestört.
Das ist extrem gestört. Weil das haben sie dann auch in mehreren Nächten hinter ihrer Mutter im Wald gehen müssen. Da haben sie so eine Art Nachtspaziergang gemacht. Weil diese Spaziergänge oder halt diese Märsche in der Dunkelheit die Körper vor angeblich drohenden Pilzinfektionen schützen sollte.
Aha.
Ja, und weiters gab es Monate, in denen sich die Familie ausschließlich von Tomaten und Gurken ernährten, da diese Gemüsesorten, und ich zitiere, ganz besondere Geschenke des Herrn wären. Warum? Wie Gertrude meinte, die Mutter.
Aber warum genau die?
Weil Gott ihr das befohlen hat in ihrem Kopf.
Ah. Okay, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie das Ganze ausgeht, aber es hört sich so hart nach irgendeiner psychischen Erkrankung an.
Ja, eh. So, und wie wir ja vorhin gesagt haben, eine Mutter ist eine Bezugsperson, eine Mutter ist eine Vertrauensperson, zu dieser Frau siehst du auf. Die Kinder haben mir leider Gottes alles geglaubt. Und sie haben mir geglaubt, wenn die Mutter behauptet, dass Gott zu ihr reden würde. Und sie glaubten ihr, als sie meinte, dass ihr baldiger Tod unausweichlich wäre, wenn sie diese Befehle jetzt nicht tun würden, so wie es die Mutter sagt. Und dieser Tod, wo sie meinte, dass der unausweichlich wäre, da hat sie noch gemeint gehabt, wenn sie Fleisch, Milchprodukte, Brot oder Schokolade zu sich nehmen würden, dann würden sie sterben, wenn sie die 4 Sachen essen würden. Oder halt Sachen, Milchprodukte wie Käse, Joghurt und so.
Okay.
So. Klarerweise wurden die Kinder halt jetzt immer dünner und dünner. Und irgendwann wurden sie so dünn, dass dann Gott sei Dank die Lehrer, die Verwandte und Nachbarn den Gemeindearzt und das Jugendamt alarmiert haben. Die Familie befand sich dann deshalb ab 2002 in Betreuung von Sozialarbeitern, die eigentlich regelmäßig das Haus und die Familie kontrolliert haben, und mitunter wurden dabei auch solche Kontrollen bei Ärzten dann beantragt.
Und wie konnte das dann passieren?
Da komme ich noch dazu.
Okay.
Ich habe dann noch in dem Interview gelesen, dass sie, Entschuldige, gehört, dass sie anscheinend noch weiter versucht haben, da irgendwie durchzudringen, das aber irgendwie nicht geschafft haben. Sorry, but no. Wenn ich eh schon weiß, also der Sohn, der wurde 2003 mit Magersucht diagnostiziert. Und rate, was gemacht wurde?
Nichts!
Bingo!
Ich verstehe das nicht mehr so. Also es ist eine Sache, wenn niemand von gewissen Situationen bei verschiedenen Familien wissen, wenn niemand halt davon Bescheid weiß und wenn das alles hinter verschlossenen Türen passiert, das ist halt auch schon scheiße genug. Aber wenn dann das Jugendamt und die dafür zuständigen Behörden und Menschen eigentlich davon wissen und das trotzdem zu so etwas kommt, wie kann das sein? You had one job.
Ja, eh.
Ich weiß nicht. Ich meine, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht die Schuld an jemand anderen schieben, aber ich verstehe halt nicht, wie einfach sowas passieren kann. Und das macht mich wütend.
Das ist... Ja, absolut, absolut normale Reaktion, absolut verständliche Reaktion, weil kann mir dann keiner sagen, wir haben es versucht, wir wollten durchdringen, aber es hat nicht funktioniert.
Weil so ein Zustand.
Du bist das fucking Jugendamt, du bist das Sozialamt, wenn du kannst die Polizei einschalten.
Eben, und so ein Zustand passiert ja nicht von heute auf morgen, weißt du, was ich meine?
Richtig, richtig.
Also das ist ja auch das Ausschlaggebende.
Also es war dann so, dass die Gertrude das Sorgerecht für ihre vier Kinder behalten durfte und dann natürlich auch dann diese obsessive Macht, die sie über sie hatte. Im Fall Martina endete das leider schrecklich und ihre drei anderen Söhne konnten sich da Gott sei Dank ein bisschen rausretten, weil ihre Söhne haben nämlich manchmal, obwohl sie dabei ein schlechtes Gewissen hatten, heimlich in so Fast-Food-Restaurants gegessen oder bei Freunden daheim gegessen. Und wenn die Mutter geschlafen hat, dann haben sie so einen Gaskocher mit auf ihr Zimmer genommen oder halt in der Küche und haben dann Kartoffeln darin gekocht. Und Martina, also sie haben dann versucht, die Martina halt auch zu dem Ganzen da zu verlocken, so bitte iss was. Aber sie hat dann komplett auf feste Nahrung verzichtet. Es war auch so, dass im Gegensatz zu ihren Brüdern, die ja selber Schulen besuchten bzw. auch Lehren machten und somit natürlich auch dann den Kontakt zu anderen Personen hatten, konnten sie so ein bisschen diesem Kontrollzwang und diesem Wahnsinn der Mutter ein bisschen entkommen und so ein bisschen in die Normalität entfliehen und das halt auch ein bisschen erleben. Und die Martina, die ging nicht zur Schule. Weil die Gertrude hat sie aus der Handelsakademie ausschreiben lassen, Ende 2001, weil die Gertrude behauptete, dass die Klassenkameraden und Klassenkameradinnen einen schlechten Einfluss auf sie hätten, weil sie wollten der Martina nämlich Jausenbrote geben. Und durch diese Jausenbrote hatte dann die Gertrude Angst, dass die Martina wieder vergiftet wird.
Oh Gott.
Ja, also das war halt wirklich der gravierende Unterschied, dass die Martina komplett in diesem Wahnsinn gefangen war und komplett in dieser Macht war von der Mutter und ihre Brüder halt durch die Lehre und durch die Schule und durch dieses heimliche Essen dann einen Funken von Normalität hatten und auch den Kontakt zu anderen Menschen hatten, und das macht halt wirklich viel aus. Und ja, nachdem sie dann 2001 aus der Schule rausgenommen wurde, wurde Martina nie wieder außerhalb des Grundstücks gesehen.
Wirklich?
Also sie war schon draußen, aber sie wurde, also halt in der Nacht bei diesem Spaziergängen oder halt Märschen durch den Wald, aber sie wurde nicht aktiv gesehen.
Oh, gruselig.
Extrem gruselig.
Und wie lange ist die Zeitspanne gewesen zwischen dem, wo sie aus der Schule ausgeschrieben worden ist und dem Zeitpunkt ihres Todes, weißt du das?
3 Jahre.
3 Jahre, okay.
Weil sie wurde 2001, ist sie aus der Schule ausgeschrieben worden, also Ende 2001. Und im Mai 2004 wurde sie dann für tot erklärt, beziehungsweise wurde sie dann, also hat ihre Mutter angerufen. Mhm. Ab diesem Zeitpunkt, also nachdem sie dann 2001 von der Schule ausgeschrieben wurde und dann halt komplett in dieser Besessenheit von der Mutter gefangen war, hat Martina dann nur mehr Brennnesselsuppe zu essen bekommen und ein bisschen Reis. Die Gertrude hatte Martina aber dann eingeredet, dass ihr Tod wieder bald kommen würde, wenn sie sich weiterhin von diesen beiden Sachen ernähren würde. Und sie hatte dann nur mehr Kamillentee trinken zu geben. Gegeben. Oh, was? Kamillentee zu trinken gegeben? Ihr wisst, was ich meine. Ich wollte es grammatikalisch ausbessern. Ich nur mehr Kamillentee vorgesetzt bekommen.
Ich habe gewusst, was du meinst. Ich meine, ich mag Kamillentee, okay. Aber nur noch Kamillentee, das ist gestört.
Mm.
Vor allem, das ist ja noch ein Kind quasi.
Ja.
Sie sind noch im Wachstum und so.
Ja, die war da. 2001. Ja, da war sie. Ja, 14.
Ja, das ist ja, keine Ahnung, Wachstum, Regel. Das, was bekommt man? Das, also, das ist der ganze Körper kann sich ja überhaupt nicht entwickeln.
Martina hat dann noch ein Tagebuch geführt und in dem Tagebuch hat man auch dann Antworten auf die Fragen gefunden, ob sie sich jemals wie eine Gefangene gefühlt hat, ob sie sich irgendwann nach einem Leben eines normalen Teenagers gesehnt hat oder ob sie sich irgendwann danach gesehnt hat, mit Freunden ins Kino zu gehen, mit Freunden auf ein Eis zu gehen oder auf Partys zu feiern oder sich zu verlieben oder irgendwie sowas, was ein Teenager halt einfach tut. Und im November 2001 hat sie geschrieben, ich weiß, dass ich sehr krank bin, mein Bauch tut weh, Mama versucht mir zu helfen, sie kocht für mich Brennnesselsuppe. Hm. Der nächste Eintrag war dann im August 2008, da hat sie dann geschrieben, ich glaube, überall in mir sind Geschwüre. Sie sind durch das Gift gekommen. Ich werde in Hinkunft noch weniger essen.
Dann wird es sicher besser.
Ja, richtig. Es kam halt in der Zeit relativ selten Hoffnung für Martina auf, aber sie hat im Mai 2003 geschrieben, es geht mir besser. Heute habe ich mit Mama sogar einen Spaziergang gemacht. Vielleicht bin ich ja schon bald gesund. Das wäre so schön, dann würde ich mir gleich eine Arbeit suchen. Mhm. Und ihre letzte Notiz, die stammt dann vom Dezember 2003, wo sie schreibt, ich bin schon wieder krank. Manchmal habe ich Angst, dass ich sterben muss. Und fünf Monate später nach diesem Eintrag war dann die 17-Jährige tot. Man konnte bei der Obduktion feststellen, beziehungsweise natürlich auch dann war es irgendwie klar, dass wenn ein 1,61 Meter großes Mädchen mit 30 Kilo kriegt nichts zu essen, war es auch irgendwo klar, dass sie halt dann nicht mehr gehen konnte. Laut den gerichtsmedizinischen Untersuchungen ist Martina schon am 21. Mai gestorben. Also 3 Tage bevor die Gertrude angerufen hat bei der Rettung. Und somit war es dann so, dass die Mutter und ihre 3 Brüder neben Martinas Leiche diese 3 Tage verbracht hat, in dem Glauben, dass die Martina bloß vorübergehend ins Jenseits gegangen ist, weil die Gertrude hat ihren Brüdern gesagt, ja, die Gertrude hat ihren, beziehungsweise halt Martinas Brüdern gesagt, eure Schwester wird bald wieder auferstehen. Gott hat mir das gesagt.
What the fuck?
Ja. 24. Mai hat sie dann die Rettung verständigt.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach verstört.
Mhm. Es kam dann natürlich zum Prozess. Und beziehungsweise im Prozess und auch noch nach ihrer Festnahme hat sie immer wiederholt, dass sie nur das Beste für ihre Kinder haben wollte und dass Martina einfach zu krank war und deshalb konnte weder der Herrgott noch sie selbst schaffen, sie zu retten. Das hat sie dann auch gesagt. Mhm. Der Eduard Aschauer, das war der Anwalt von der Gertrude, der hat gemeint, dass die Gertrude wirklich gedacht hat, dass sie der Martina nur Gutes damit tun würde, beziehungsweise ich allen ihren Kindern, aber die Burschen konnten sich da ein bisschen rausretten. Und dann in diesem Glauben, ihr Gutes zu tun, hat sie nicht gemerkt, dass sie eigentlich laufend mehr in solche wahnhafte Gedanken verfiel. Und er hat dann auch noch gemeint, dass dieser Punkt gefehlt hat, wo sie jemand stoppt. Mhm. Weil das Sozialamt konnte anscheinend dann nicht mehr hin, das Jugendamt hatte keinen Einfluss mehr, der Vater hatte keinen Einfluss mehr, die Burschen haben sich anscheinend nichts getraut zu sagen und die Mutter durfte weiterhin das Sorgerecht behalten, obwohl bei ihrem Sohn die Magersucht diagnostiziert wurde. Also es gab einfach keinen Halt bei ihr. Sie hat einfach immer weitergemacht und sie ist immer mehr verfallen in dieses, das tut meinem Körper nicht gut und das vergiftet diesen Körper und das vergiftet meinen Körper und das vergiftet den Körper von der Martina und generell meine Kinder. Also es war einfach kein Halt da und kein Stopp. Und dadurch, dass sie halt niemand stoppen konnte, ist sie dann immer mehr mit ihren Kindern in diese Isolation reingerutscht, wodurch dann diese häusliche Situation dann völlig aus dem Ruder gelaufen
und,
ist.
Und so Rede von Großeltern gab es keine, gell?
Das sind dann die drei Söhne nämlich hingekommen vorübergehend.
Ah, okay.
Genau, aber ich weiß nicht, ob auch die Verwandten vielleicht dann gesagt haben, also ob die Verwandten nicht die Großeltern waren und die dann gesagt haben, Sozialamt, Jugendamt und sowas. Der Gerichtspsychiater Reinhard Haller, der hat die Gertrude untersucht und seine Diagnose war, dass sie an einer paranoiden Psychose leidet. Mhm. Also paranoide Psychose ist, dass der Betroffene nach und nach so glaubwürdige Wahnvorstellungen entwickelt und wie ich auch schon vorhin gesagt habe, sie war halt wirklich davon überzeugt, dass sie und ihrer Tochter und den Söhnen durch eben diverse Nahrungsmittelstrahlungen und Amalgam, also Vergiftungen zugeführt wurden. Und sie glaubte auch, dass sie mit Gott in Verbindung war und dass der zu ihr gesprochen hat. Hm. Also das war halt in ihrem Kopf und das hat halt dadurch, dass dann keiner mehr da war, keiner gemerkt und konnte die Kinder halt nicht aus der Situation rausnehmen. Hätten sie können, 2003, aber haben sie nicht getan. So, ja. Ich will jetzt keinen beschuldigen, aber das ist einfach nur scheiße.
Eben, aber, ach nein, ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht ganz. Ich bin, wie gesagt, ich will niemandem die Schuld zuschieben, aber du hörst einfach so oft bei Fällen, da wurde nichts getan und da wurde nichts getan, bis dann was passiert und dann ist es halt zu spät.
Eben, dann ist, ich meine, vor allem, wenn so viele Möglichkeiten davor schon da gewesen wären, weißt du? Das ist halt das Frustrierende irgendwie und was mich extrem nervt, aber...
Absolut, absolut, ja. Ihre Untersuchungshaft hat sie in einer geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik verbracht und von der aus hat sie dann noch Briefe an ihre Söhne geschickt und hat weiterhin Macht über ihre anderen drei Söhne ausgeübt. Weil sie meinte, sie hat in diesem Brief geschrieben, dass dieses Spitalessen ihren Körper vergiften würde. Und die Söhne haben dann über die nächsten Wochen hinweg selbstgemachte Suppen und Tees in das Krankenhaus gebracht.
Oh mein Gott.
Nach ihrem Prozess wurde Gertrude, auch aufgrund des Gutachtens von Reinhard Haller, der sie als zurechnungsfähig erklärt hat, in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Und dort wurde sie dann mit Medikamenten und therapeutischen Maßnahmen und Behandlungen wieder rehabilitiert. Und so konnte ihre Erkrankung konnte eigentlich relativ rasch unter Kontrolle gebracht werden. Und sie kam dann nach ein paar Jahren wieder frei. Ja, aber sie gilt weiterhin als seelisch auffällig und auch als arbeitsunfähig und sie ist in einer betreuten Wohngemeinschaft untergebracht. Also sie
ist wenigstens nicht alleine, wo sie sich wieder so isolieren kann und zurückziehen kann, dass sowas passiert. Aber die Kinder, nehme ich mal an, bekommt sie nicht wieder.
Die Kinder bekommt sie Gott sei Dank nicht mehr. Okay. Die haben es dann auch Gott sei Dank geschafft, nach langen Therapien in ein normales Leben zurückzufinden und sie sind berufstätig und bewältigen halt so gut wie es geht ihren Alltag und sie lieben ihre Mutter noch immer weil sie wissen, dass sie ja eigentlich auch in dieser, in diesem Zustand, in dem sie war, ja eigentlich dachte, dass sie ihr Gutes tun würde.
Eben, sie hat sie nie getan mit der, ich meine, ich möchte es jetzt wirklich nicht in Schutz nehmen, das möchte ich wirklich nicht, aber trotzdem hat sie das ja nicht vorsätzlich gemacht, so quasi, das ist ihr Ziel, ihre Tochter umzubringen oder ihre Kinder zu misshandeln, aber im Endeffekt hat sie es halt einfach getan und ja.
Ja, ganz, ganz schlimmer Fall, wirklich. Ich werde dann auch noch der Marina den Link schicken von YouTube. Da sind so einige Ausschnitte noch dabei von auch Interviews mit ihr selber, mit der Gertrude. Und sie war, also die ist halt wirklich hart davon überzeugt, dass sie der Tochter und ihren Kindern nur Gutes damit getan hat.
Wahnsinn. Ich kann mir so, als gesunder Mensch kannst du dir das halt null vorstellen oder halt, ich meine, Verständnis kann ich schon irgendwo aufbringen, aber dadurch, dass ich es halt mir null vorstellen kann, wie es ist, wenn man so eine Krankheit hat, das ist halt einfach, keine Ahnung, schwierig.
Absolut. Aber ja, das war der absolut schlimme Fall und absolut schlimme Tote Martina König.
Voll interessant, weil ich kannte den Fall gar nicht, also ich habe auch noch nie davon gehört.
Ja, ich habe Boys and Girls, hört mir zu. Ich habe eine Zeitschrift, ich habe ein neues Buch von meinem Bruder bekommen. Kommen lauter neue, geile Fälle auf euch zu. Von der Martina, von der Martina, sag ich schon Martina. Von der Marina meine ich.
What the fuck?
Entschuldigung.
Da hat von die Frau vergessen, wie ich heiße.
Ja. Und ja. Ich bin richtig froh, dass wir wieder back sind.
Ich freue mich auch.
Ich bin richtig hart froh. Ja.
Es kommt jetzt einfach alles wieder wieder so die Routine rein, die da war vorm Sommer. Und ich bin richtig froh, dass wir zurück sind. Ich hoffe, ihr seid auch alle froh. Und natürlich findet ihr wie immer, und das wird sich auch niemals ändern, Bilder zu dem Fall auf unserem Instagram-Account.
Austrian True Crime Duo.
Ihr könnt uns noch gerne eine E-Mail schreiben mit Wünschen oder mit Kommentaren zu der Episode.
An austriantruecrimeduo@gmail.com.
Oder ihr schreibt uns einfach wie jeder andere normale Mensch eine DM auf Instagram. Da sind wir am aktivsten. Da schreiben wir euch auf jeden Fall zurück. Lesen alles, liken alles, beschäftigen uns damit. Also tut es. Wir freuen uns sehr.
Yes.
Und ansonsten würde ich sagen, just do it. Ja, just do it, bitte. Aua. Und ansonsten, nein, ich habe mir nur den Ellbogen angehört.
Ah, ouch, okay. Ja. Bussi auf deinen Ellbogen.
Dankeschön.
Bitteschön.
Ja, okay, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Ja.
Bye-bye.
Bye.